Hi Sascha.
Hallo.
Meine lieben Live-People, ihr seid vielleicht verwundert, aber ja, zu meinem Ton gibt es auch ein Bild und zu Saschas Ton gibt es auch ein Bild. Sie hatte die tolle Idee, dass wir das mal wieder live cammen, weil wir euch dann nicht nur unsere sympathischen Stimmen präsentieren, sondern auch unsere sympathischen Gesichter. Und das war eine ganz tolle Idee. Hi Sascha, cool, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Kamera war mir heute bei dem Thema tatsächlich ein bisschen wichtig, aber da komme ich später gerne drauf zurück. Warum? Weil ich möchte unbedingt was zeigen, was ich habe, was mit diesem Thema zu tun hat. Und hat sich halt gut angeboten dann in dem Fall.
Seht ihr, hat sie schon perfekt vorgeshadowt, dass irgendwas Tolles passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß selber von nichts. Sie hat mich nicht darauf vorbereitet. Ich gebe euch kurz, was zuletzt geschah. Wir hatten uns in einer ganz tollen Zelda-Folge befunden und dann kamen wir plötzlich auf ein Spiel zu sprechen, von dem Sascha dachte, dass sie die Einzige auf der Welt ist, die das gespielt hat. Nein, ich habe Forgotten City auch gespielt. Und damit sprechen wir heute über dieses fantastische Spiel von Modern Storyteller. Ursprünglich war das ein Skyrim-Modder, der hat 2015 eine super tolle Mod für Skyrim entwickelt und dann dachte er sich ein paar Jahre später, ich hole mir zwei Leute noch dazu. Das ist nämlich Nick Pierce. Und die haben 2021 zu dritt Forgotten City als Standalone rausgebracht. Und das ist meiner Meinung nach wirklich, in der Pandemie war es für mich eine Wohltat, diese Storyperle spielen zu dürfen.
Glaube ich dir sofort.
Er
Also,
ging es dir
ich habe
ähnlich.
es ja letztes Jahr gespielt und mich hat The Forgotten City tatsächlich einfach wieder so zurück in den Gaming-Bereich gebracht. Also, ich bin eh in dem Loop von Ocarina of Time die ganze Zeit oder Majora's Mask, so ich hoppe ja immer hin und her zwischen den beiden Games. Aber The Forgotten City war für mich so dieses, okay, ich sollte mehr Indie-Games spielen. Also, ich weiß nicht, es hat einfach Dinge in mir ausgelöst, wie sehr lange kein Game mehr konnte.
Aber das kann man ja auch irgendwie nicht provozieren, ne? Ich kann dir jetzt auch nicht ein Spiel sagen, der wird dein Leben verändern. Oder das Spiel, das dein Leben verändern wird, das wird Forgotten City heißen. Als ich den Titel gesehen habe, dachte ich mir, WTF, was ist das? Und ich fand, die Trailer sahen toll aus, aber ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und das ist so ein Spiel, das hat man auch irgendwie nicht mit einem Satz erklärt, worum es da geht, oder?
Also, mir würde auch spontan kein Satz einfallen, der das irgendwie beschreiben könnte, was dort passiert. Außer, egal was du glaubst, was die Wahrheit ist, sie wird es nicht sein. Das ist immer.
Finde ich gut, ne? Also sagte damals, Bioshock Infinite kannst du nicht mit einem Satz spoilern. Ich finde, Forgotten City kann man auch nicht mit einem Satz spoilern, aber du könntest Bingo-Karten damit füllen, wenn es um Zeitschleifen geht, dann werden alle Menschen zeitgleich sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist tatsächlich ein Film mit Bill Murray, den man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so vor Augen hat, was da genau alles passiert. Aber Bill Murray ist in einer Zeitschleife und damit lassen sich alle Zeitschleifen in allen Medien erklären. Aber ja, Forgotten City ist auch eine davon.
Ja, und ich finde auch, sie haben es unfassbar gut geschrieben. Also jeder Konflikt, der dort in diesem Spiel passiert, ist so gut durchdacht und geschrieben, dass die Zeitschleifen einfach Sinn ergeben.
Ich finde, Zeitschleife ist so dasjenige, was du gerade im Videospiel sich anbietet. Ich meine, streng genommen ist ja fast jedes Videospiel eine Zeitschleife, dass du nämlich dann erst durchspielst, wenn du es einmal geschafft hast. Aber wenn du stirbst, dann fängst du halt wieder von vorne an. Und ich finde, es sind halt Spiele, die das auch mal wirklich thematisieren. Ne? The Forgotten City. Wir versuchen das Unmögliche. Wir versuchen es euch in drei Sätzen zusammenzufassen. Wir können auch gerne später einen Spoiler-Talk einrichten. Den sollten wir wahrscheinlich früh einrichten. Forgotten City 2021. Ihr begebt euch in irgendwohin, ins Jenseits, maybe, keine Ahnung. Ihr begebt euch in irgendeine Paralleldimension, in der ihr in einer wunderbaren Stadt wohnt. Das Problem ist, diese Stadt hat dieses Hotel, beziehungsweise dieser Ferienkurort in römischen Zeiten hat einen Nachteil. Es gilt dort die goldene Regel und die goldene Regel besagt, ihr dürft keine Straftaten begehen und ihr seid quasi in einem Tag gefangen, an dem es anscheinend zu mehreren Straftaten kommt, die dann die Welt untergehen lassen und ihr müsst gucken, was passiert hier zum Teufel und wie kann man diese eine Straftat verhindern und wie kann man diesen ewigen Weltuntergang verhindern. Das waren jetzt, glaube ich, 30% des Spiels, aber ich glaube, das hat es ganz gut getroffen, oder?
Ja, und der Aspekt, dass wenn du es nicht schaffst, hast du halt alle Leben auf dem Gewissen.
Stimmt, du hast die Hiobsbotschaft, die habe ich vergessen, stimmt. Also macht euch keinen Druck, ein gesamtes Dorf hängt von euren Entscheidungen ab, aber macht euch bitte keinen Druck.
Ihr könnt eh immer neu anfangen. Alles gut, ihr habt eine Zeitschleife.
Es gibt tatsächlich eine Variante, mit der man das verhindern kann, dass man es nicht mehr von vorne spielen kann. Es gibt mehrere Enden. Das
Ja.
ist super lustig. Und ich hab eben gedacht, ich habe von Anfang an das allerbeste Ende freigespielt, aber ich dachte mir, okay, krass, da hätte man öfter falsch abbiegen können. Witzig. Okay, interessant. Ich finde, wenn wir dieses Spiel analysieren, finde ich es total interessant, weil es ist eine der typischsten Stärken von Skyrim, dass es halt ein sehr charakterbezogenes Spiel ist. Aber im Gegensatz zu Skyrim, wo du viele Personen hast, hast du quasi in Forgotten City ganz, ganz viele Personen, die du kennenlernen darfst, was es natürlich umso schwieriger macht, dass du deren Schicksal steuern musst. Aber ich bin eben schon auf fast 26 Personen gekommen, die wir darin kennenlernen können. Und ich bin diese Liste durchgegangen und ich dachte mir, stimmt, an dich erinnere mich, an dich, du bist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Mhm. Geht es dir genauso?
Also tatsächlich, bei mir ist es so, ich erinnere mich an alle Charaktere, auch die, die in der Zeit dort gestorben sind schon. Und also gut, ich habe es halt aber auch ne, zigtausend Mal gesehen bei anderen Leuten. Also ich weiß nicht, inwiefern ich da ein Maßstab bin für. Aber die Charaktere, auch wenn das Spiel so kurz ist eigentlich, sind so unfassbar gut geschrieben. Also es fühlt sich wirklich sehr realistisch an mit ihren Ängsten, mit ihren Ansichten. Das ergibt alles Sinn. Und das finde ich sehr faszinierend.
Das ist, normalerweise würde man sagen, boah, es ist so langweilig, Texte zu lesen, aber ich habe in diesem Spiel so gerne Texte gelesen. Also das, wenn ein Autor gut ist, dann kann er mir einen Dialog schreiben und manchmal vergesse ich, dass ich irgendwas drücken muss, weil ich einfach die gesamte Zeit zugehört habe und gedacht, boah, ich lerne gerade, also es ist nur ein virtueller Mensch, aber irgendwie habe ich dich kennengelernt.
Ja.
Und das könnt ihr richtig gut. Also das ist an sich ein pazifistisches Spiel. Es gibt tatsächlich einen Horrorpart, den könnt ihr sogar ausblenden, wenn ihr wollt. Ihr müsst ihn tatsächlich gar nicht spielen. Ihr müsst in diesem Spiel eigentlich nicht kämpfen, zumal es ein pazifistisches Spiel ist. Dabei ist es aber ultra düster. Aber ja, ihr seid 90% der Zeit damit beschäftigt, richtig tolle Menschen kennenzulernen. Plus einen wirklich interessanten Detektivfall zu lösen, einen metaphysischen.
Ja. Also das finde ich aber auch cool, muss ich an der Stelle mal sagen, dass du die Möglichkeit hast, nicht in diese Horrorelemente zu gehen. Also für diejenigen, die das jetzt nicht gespielt haben, es ist jetzt nicht, ihr werdet nicht gejumpscared oder was weiß ich, was da passieren kann, sondern es sind wirklich nur Elemente. Also nichts Gruseliges, nichts Schlimmes, einfach eine sehr aktive Darstellung von einer Sache, die dort drin passieren muss. Aber man muss es nicht sehen. Selbst wenn man es nicht sieht, erfährt man, warum das da ist.
Das hast du gerade sehr clever umflogen, so mit Zehenspitzen. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich finde, es ist super düster. Ich würde nicht sagen, Horror ist es eigentlich nicht. Ich würde sagen, es ist sehr brutal. Und ich finde es sehr interessant, dass man es halt eben ausblenden kann. Das hast du selten in Spiele. Dass das eigentlich kaum einen Unterschied macht. Bevor wir gleich einen Spoiler-Talk begeben, weil ich glaube, das wird super anstrengend, wenn wir jetzt permanent die nächste halbe Stunde oder so. Also die eine Person, ne? Und die andere. Und dann, was dann passiert. Oh Gott, das ist unten.
ich verstehe.
Ich möchte nur wissen, hast du noch im Kopf ungefähr, wie viele Anläufe in der Zeitschleife du gebraucht hast, um aus ihr zu entkommen?
7.
Das heißt, Igor, auswendig. Das ist unheimlich. Okay, ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal habe ich auch einfach Dinge ausprobiert und dann habe ich den Tag noch mal neu gestartet. Ich liebe es ja an Zeitschleifen, gerade auch bei Zeitschleifenfilmen, ne? Auf jedes Detail zu achten, dass jedes Detail einen Sinn macht und dass je mehr das Schöne an der Zeitschleife ist, geht ja gar nicht darum, dass du stark sein musst, sondern es geht darum, dass du intelligent sein musst und dass du auswendig lernen musst. Und es gibt natürlich einen riesen Unterschied zwischen Tag 1 und Tag 100 gewissermaßen, ne? Weil an Tag 100 weißt du halt alles. Und was ich an diesem Spiel so witzig finde, ist, dass du Menschen so gut outplayen kannst, die ja dir Böses wollen und die wissen, oh Gott, er ist in einer Zeitschleife und deswegen bist du so ultra clever und kannst alle Gespräche halt ausloten. Es ist so eine Genugtuung.
Ja, nee, auf jeden Fall. Mir ist direkt eine Person eingefallen, bei der das der Fall war, ja.
Ich glaube, wir denken an dieselbe. Dann wäre nur noch meine Frage, weil ich würde wahrscheinlich 11 Tage gebraucht haben, weil ich ein bisschen was rumprobiert habe. Und ich finde, das Spiel, das verzeiht dir ja auch sehr vieles, ne? Und das ist halt wirklich, du musst clever spielen. Hast du diesen Horrorpart am Anfang ausgeblendet oder hast du ihn mitgenommen?
Ich habe ihn mitgenommen.
Ich habe ihn auch mitgenommen und ich habe verstanden, warum es die Warnung davor gab. Dann ist meine wolltest du noch was zu sagen zur Warnung?
Also ich konnte es dann nachvollziehen, aber ich sag dir ehrlich, ich habe mir sonst was ausgemalt, was da auf mich zukommt, weil es hieß ja, boah, Horrorelemente und ich dachte so, bitte nicht, aber es war nicht so schlimm.
Ich hätte, glaube ich, zu gern jetzt genau das gespielt, was du dir ausgedacht hast. Naja, dann ist meine Frage, hattest du von Anfang an das beste Ende?
Also ab dem Punkt, an dem ich rausgefunden habe, dass es mehrere gibt, habe ich auch mehrere gespielt. Also ich habe das Game innerhalb von 2 Tagen durchgespielt. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Ich hatte irgendein Ende und ich glaube fast, es war Ending 2, was ich hatte. Und dann habe ich gesehen, du hast Ending 2, aber davor ist ja noch 1 und dann 3 und 4. Und dann wollte ich einfach direkt auf Ending 4 gehen danach.
Ich habe versehentlich Ende 4 freigespielt und habe dann erfahren, es gab noch 3 andere und war erleichtert zu wissen, dass meins das Beste war. Und ich finde auch die anderen 3, finde ich, es sind alles schlechte Enden. Es gibt an sich nur ein wirklich gutes. Und ich empfehle euch, dieses Spiel sehr, sehr aufmerksam zu spielen. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, das ist der Exit, nein, nehmt euch noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist vielleicht eigentlich noch nicht der Exit. Wir haben darüber gesprochen, wie oft wir es gespielt haben. Wir haben über die Enden gesprochen. Wir haben euch ungefähr jetzt was gegeben, damit ihr wisst, warum ihr das spielen sollt. Also, beziehungsweise kannst du den Leuten, die noch zuhören, die sich jetzt noch nicht sicher sind, kannst du ihnen 3 Adjektive geben, warum man dieses Spiel gespielt haben sollte?
Ja, wie viel Zeit habe ich?
Aus dem Bauch heraus. Die Bauchherausentscheidungen sind immer die besten.
Tiefgründig,
Ja.
vereinnehmend
Ja.
und vorhersehbar.
Fand ich sehr gut. Ich würde 3-mal emotional sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall auch, ja.
3-mal emotional. Leute, das ist eines dieser Spiele, da kann man wirklich wenig zu erzählen. Das ist ein bisschen wie bei The Stanley Parable. Man darf eigentlich fast nichts dazu sagen, außer spielt es. Forgotten City gibt es für alle Konsolen, das finde ich ganz toll. Dass es wieder nicht nur so ein Steam-Kandidat ist, sondern dass es auch für PS4 und PS5 gibt. PS5 sind die Ladezeiten, die auf der PS4 extrem lang sind, meiner Meinung nach. Auf der PS5 spielt es sich butterweich. Spielt es? Ich gebe euch jetzt einen Vorschlag. Guckt jetzt in den Store rein, guckt, ob es im Sale ist und wenn es nicht im Sale ist, kauft es trotzdem. Jetzt pausiert diesen Podcast jetzt, spielt es dann in den nächsten 6 bis 10 Stunden durch und dann hört ihr uns weiter und stimmt uns in allem zu. Ist das ein
Das
Plan?
stimmt, das ist auch noch relevant. Ihr müsst dafür nicht irgendwie eine Niere an Zeit opfern. Ihr könnt das wirklich, also ich habe für meinen ersten Run 7 Stunden gebraucht. Ihr werdet maximal, und wenn ihr wirklich, wirklich langsam seid, 10 Stunden brauchen, mehr nicht. Also es geht wirklich, wirklich schnell.
Okay, das heißt, wir nehmen jetzt um 18 Uhr auf, 6 Stunden, also 4 Uhr morgens treffen wir uns dann wieder, dann habt ihr wieder Play gedrückt und jetzt spreche ich mit den Menschen, die jetzt, oder anders gesagt, Leute, wir beginnen jetzt mal im Spoiler-Talk. Letzte Möglichkeit abzubrechen, nicht gespoilert zu werden. 3, 2, 1, gut. Alle Leute, die das Spiel sowieso schon
Okay.
kennen und alle Leute, die jetzt um 4 Uhr morgens wieder eingeschaltet haben, weil sie jetzt diese 10 Stunden Achterbahn hinter sich haben. Was, boah, wie geht man das jetzt an? Ich könnte dich nach deinem
Darf
Lieblingscharakter.
ich?
Ja, mach du einfach, genau, ich übergebe einfach an dich. Genau.
Ich zeig dir, was ich habe, okay? Warum ich die Kamera wollte. Guck ihn dir an.
Ist das Sentius? Ist der selbst gemacht oder hast du den bestellt?
Wenn du die Collector's Edition gekauft hast von dem Game, hast du eine File zum 3D-Drucken bekommen. Und die hat jemand für mich ausgedruckt. Und deshalb, also er hat extra auch dieses goldenfarbige Zeug geholt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, tut mir leid. Dass er halt auch in Gold ist auf diesem weißen Sockel. Und guck mal, was draufsteht. Auf Latein: The many shall suffer for the sins of the one. Also es ist tatsächlich offizieller Merch.
Ich habe zwar ein großes Latinum, aber das konnte ich in der Schnelle jetzt nicht übersetzen. Danke dafür. Man bekommt in der Collector's Edition die Anleitung für einen 3D-Drucker.
Du bekommst die File. Also du bekommst wirklich die Datei, damit du dir das Ding selbst zu Hause ausdrucken kannst.
Das ist Indie und das ist Indie wirklich cool, muss ich sagen. Also Merch zum selber machen.
Ja. Nee, es ist. Ich lieb's. Also, das Ding ist, ich habe am Anfang, als mir diese Figur geschenkt wurde, beziehungsweise auch als ich gesehen habe, dass es diese Figur gibt in der Collector's Edition, war ich erst so, von allen Leuten, warum sollte ich mir diesen Typen da hinstellen wollen? Bis mir aufgefallen ist, niemand anderes würde Sinn ergeben.
Ich habe eben gesagt, 25 Personen. Also, wir können uns darüber reden, dass ein goldener Galerius auch cool wäre.
Ja, bedeutet, er ist tot.
Okay, to be fair enough. Ah, okay, weil lustig, weil die Leute, die das gespielt haben, die wissen, wovon wir reden. Man erfährt ja eigentlich sein Schicksal nicht von Sentius, unserem Oberidioten. Man erfährt es, man sieht es aber nicht. Und damit hast du gerade quasi
Ja.
gezeigt, das Schmuckstück kann man sich dann am Ende hinstellen, auf das er ewig dann da verweilt. Finde ich lustig, weil du ursprünglich mal meintest, du bist überhaupt kein Merch-Mensch.
Nee, eigentlich nicht. Also ich hab's lieber, wenn alles schön clean ist, wenn nirgendwo irgendwas rumsteht. Aber bei manchen Sachen, gerade bei Dingen, die mir einfach sehr ans Herz gegangen sind, das ist bei The Forgotten City halt einfach der Fall. Sonst würde ich nicht jede Person, die ich kennenlerne, als erstes fragen, hast du das Spiel gespielt? So kennst du das? Das ist dann einfach so eine Herzensangelegenheit. Das ist für mich wie ein Bilderrahmen, wo ein Bild mit guten Freunden drin ist, für eine schöne Erinnerung. Also ich brauchte diese Figur.
Manchmal denke ich mir, bei manchen Collectors Edition Merch ist echt überflüssig, nur da, um Geld rauszupressen. Ich denke vor allem an Assassin's Creed, aber so mancher Merch, ihr seht das ja gerade im Hintergrund, Imperator Zurg aus Toy Story 2, es war mir eine Freude. Cyberpunk steht bei mir und Assassin's Creed Brotherhood, das ist tatsächlich die Originaledition von 2010. Irgendwie muss man seiner Liebe auch Ausdruck verleihen, ne? Da reicht es nicht aus, es durchgespielt zu haben.
Ja, das geht noch ein bisschen weiter. Also ich habe tatsächlich ein Tattoo geplant. Also ich liebe
Wow,
wirklich dieses Spiel von
wow.
Herzen.
Nick Pierce, weil du ja gerade zuhörst, die Person, die das entwickelt hat. Also uns hat es wirklich sehr beeindruckt. Bei mir ist noch kein Tattoo geplant, bei Sascha aber definitiv schon. Was wird es sein?
Und zwar möchte ich wirklich einfach so, ich sag mal, ein Fleck, der auch wirklich schattiert ist, als würde er auf meiner Haut drauf sein in Gold. Also es ist nicht mal irgendwie, dass das wirklich, dass man erkennt, es ist von The Forgotten City, sondern ich möchte einfach so ein Fleck Gold auf meiner Haut, wie die Statuen eben da drin.
Dieses Spiel scheint dich schwer beeindruckt zu haben. Ich glaube es, ich
Ich
glaube,
sag's dir.
ich glaub's dir. Ich möchte unbedingt von dir hören, wie dieses Spiel. Ich weiß, eigentlich weiß ich die Antwort schon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Aber ganz ehrlich, du hast ja wahrscheinlich auch sehr viele Story-Spiele gespielt, jetzt mal abseits von Zelda, ne? Im Ranking ist für dich Forgotten City über Last of Us Life is Strange oder hast du die beiden nicht gespielt?
Also Life is Strange habe ich gespielt, The Last of Us habe ich angefangen, aber nie weitergespielt. Deshalb darüber kann ich jetzt nicht urteilen, Life is Strange schon. Und ich würde tatsächlich für mich persönlich bei meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, The Forgotten City mit Life is Strange gleichstellen, auf Platz 3, was Stories angeht in Spielen, die ich gespielt habe.
Und wir tippen mal darauf, dass auf Platz 1 und Platz 2 wahrscheinlich, warte, ich weiß es, Final Fantasy ist auf Platz 1 und Zelda ist auf Platz 2.
Zelda nicht, aber es ist ein Final Fantasy Teil auf Platz 1, ja.
Auf 2 ist was?
Auch ein Final Fantasy
Ha, ich
Teil.
hätte jetzt einfach beide einstreichen müssen. Ja, okay. Nee, aber war ich mit Final Fantasy, war ich ja schon gut. Finde ich interessant, weil ich muss sagen, also gerade so 2004. 17 war es gewesen, oder 16, als ich Life is Strange das erste Mal gespielt habe. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spiel mich so emotional mitgenommen hat. Und ihr seht halt so,
Ja.
Welt retten ist gar nicht notwendig für Emotionalität. Manchmal ist es halt einfach nur ein Kaff und jemand vom Gegenüber, den du kennengelernt hast, ne?
Nee, definitiv. Also Life is Strange war wirklich für mich eine lebensverändernde Erfahrung, als ich jugendlich war, weil ich halt damals, als es rauskam, das aktiv mitverfolgt habe. Und das war ein Erlebnis. Also man kann Life is Strange heute auch spielen und das wird einen mitnehmen, aber damals noch auf die Episoden warten zu müssen, vor allem nach Episode 4, das
Ui.
war die Hölle. Also deshalb, die beiden haben für mich tatsächlich ähnlich emotionalen Wert, aber Life is Strange hatte mehr Einfluss auf mich.
Krass, okay. Damit ist Folge-Podcast schon mal geplant. Live is Strange, wir müssen drüber sprechen. Auch wenn ihr natürlich wisst, dass es eine 8-stündige Analyse von mir schon gibt. Aber wenn ich das von dir höre, habe ich irgendwie vor, wir müssen noch mal 8 Stunden darüber reden.
Wir gehen da noch mal rein.
Wir gehen da noch mal rein. Wir müssen jetzt über alles reden. Life is Strange hat mich beeindruckt. Ich muss sagen, Forgotten City auch. Und da zeigt es sich, ne, Life is Strange hat ja mehr viel mit unserem Leben zu tun. Wir erkennen uns ja wirklich krass daran wieder. Aber Forgotten City, es ist historisch, Fantasy-mäßig, aber trotzdem hat so viel mit dem eigenen Leben zu tun. Und ich glaube, das liegt daran, dass unabhängig, was Menschen passiert, ich kaufe allen Menschen, die in dieser Zeitschleife leben, den kaufe ich ab, dass die darin leben. Ne? Es fühlt sich wirklich echt an. Es sind wirkliche Fragen, wirkliche Probleme. Und wir erleben ja sehr viele Schicksale mit. Und das finde ich schön. Es geht gar nicht darum, dieses Dorf zu retten, also die Häuser, sondern wirklich alle Menschen darin. Und
Ja.
ach, das nimmt mich mit. Und umso mehr möchte ich halt später auch definitiv mit dir über die letzte Szene sprechen bei Ende 4. Sie funktioniert nur deshalb so gut, weil alle anderen Szenen davor darauf vorbereitet haben. Wir könnten jetzt wirklich mit dir die einzelnen Tage, ich könnte mit dir die einzelnen Tage durchgehen. Es ist sehr verzwickt. Man kann es auch unterschiedlich spielen, je nachdem, welche Fährte man verfolgt. Über welches Schicksal möchtest du sprechen?
Ich würde tatsächlich sagen, Galerius, auch weil er mein Lieblingscharakter ist. Weil entweder, also es gibt, Galerius Schicksal ist schwarz und weiß. Entweder er tut mir einfach nur leid oder er kriegt, was er verdient. Es gibt keinen dazwischen bei ihm.
Wir sprechen, sprechen wir über Everybody's Darling, der uns immer begrüßt am Anfang?
Ja.
Ich finde es einen so tollen Charakter. Ne? Also, und gleichzeitig ist es irgendwie die Person, die immer, wenn wir etwas über den Tag gelernt haben, dass wir ihr Bescheid sagen, übrigens, ich habe in folgender Zeitschleife Folgendes gelernt, du musst übrigens 8 Schritte machen, und damit du alles machst, was ich in den letzten Tagen gelernt habe, weil wir uns ja irgendwie den perfekten Tag bauen. Ne? Weil eigentlich möchtest du ja wirklich einen mordfreien Tag bauen, und dafür ist Galerius zuständig, dass er alle Learnings halt mitnimmt. Ich will ihm gerade immer bei dieser Romanze mit Equitia helfen, ne? Und ach, Galerius mag ich. Was ist das Negative an ihm? Oder was ist dasjenige, was meintest du, was schwarz und weiß bei ihm ist?
Sein Schicksal, sein Ende. Also, Galerius hat es ja wirklich furchtbar getroffen. Ending 1, 2 und 3 sind immer damit verbunden, dass Galerius stirbt. Nur in Ending 4 ist er glücklich. Also, der hat ja in Ending 2, klar, stirbt er so oder so, weil wir haben ja niemandem Bescheid gesagt. Aber selbst in Ending 3 ist er derjenige, dem wir sagen, hier, ruf mal alle zu der Zisterne nach oben, aber er stirbt, er überlebt es nicht.
Ja, also von Galerius müssten wir uns eigentlich ein Poster hinhacken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was Warren in Life is Strange für mich war, ne? Also Warren, unser Superheld, das ist Galerius für mich in Forgotten City.
Okay, also ich sehe persönlich jetzt nicht unbedingt. Also was Hilfsbereitschaft angeht, ja. Hm. Aber Warren war ein bisschen aufdringlicher. Also
das stimmt.
Galerius ist nicht so proaktiv zu dir gekommen. Der hat dir einfach blind vertraut. Das war bei Warren halt nicht.
Ja, ich glaube, die beiden sollten definitiv mal miteinander reden. Ich glaube, die haben gute Vibes. Die ergänzen sich ganz gut. Es ist ja total interessant, wenn man sich diese gesamte Stadt anguckt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dafür, dass es so ein düsterer Plot ist, hat mich dieser Soundtrack total eingenommen. Und ich war total irgendwie dieser Himmelswelt. Und ich habe das immer persönlich als Beleidigung empfunden, wenn der Tag durchgedreht ist und ich mal wieder zum Portal laufen musste, damit es neu gestartet ist. Der schönste Moment war für mich eigentlich immer das Gespräch mit Galerius am Morgen. Ne? Ach, was für eine schöne, friedliche Welt. Und hier möchte eigentlich niemand irgendjemandem was Böses tun.
Nee, das kann ich verstehen. Bei Galerius muss ich aber auch sagen, der ist einfach vom Herzen aus gut. Also er möchte ja zum Beispiel, er wollte ja nur Magistrat werden, um Dooley zu helfen, weil er verstanden hat, Dooley ist nicht absichtlich so, wie er ist. So, er ist halt einfach so durch eben eine Einschränkung, die man damals nicht kannte. Und er hat ihn nie verurteilt. Er hat Verständnis gehabt. Und das sieht man ja dann auch bei Ending 4 nochmal, was ich so, so, so süß fand, dass sie den einfach aufgenommen haben.
Das ist ja quasi, Forgotten City ist wie Gilmore Girls in der römischen Zeit, ne? Also man hängt irgendwie an jedem Charakter und du hast ganz viele Leute, die von dieser furchtbaren Familie von, ich will den Namen falsch aussprechen, Maleolus versklavt werden, weil diese goldene Regel soll ja eigentlich besagen, Verbrechen sind verboten, aber Leute zum Selbstmord zu bringen, das ist anscheinend okay. Und es ist auch schön, diese eine Lücke zu kennen, um dieses ganze Ding hops zu nehmen. Aber es gibt so viele coole Personen. Georgius, den Händler mit dem griechischen Akzent, dann diese ganze Geschichte zwischen Vergil und diesem Typen, der Rheuma hat, nämlich Rufius. Es ist total süß, halt rauszufinden, wie die alle miteinander vernetzt sind. Und ich will den einfach immer jeden Tag einen besseren Tag verschaffen. Ne? Mhm.
Nee, das kann ich komplett verstehen. Es ist halt, es ergibt Sinn. Es ergibt auch Sinn, dass Rufius so war durch die Schmerzen und seinen eigenen State of Denial noch. Also, und damals, wie gesagt, du hattest einfach das Wissen nicht. Und dass das so akkurat repräsentiert wurde, finde ich einfach krass bei drei Personen, die das entwickelt haben.
Vor allem, wenn nur eine Person dafür die Story zuständig ist, zumal ja ganz viel eigentlich aus der Skyrim-Mod übernommen worden ist. Und dann hattest du ja jetzt natürlich bei Forgotten City ganzen Skyrim-Plot logischerweise nicht mehr. Dann war es halt eben diese fast schon römische Sage. Ich finde es ja lustig, weil tatsächlich dieses ganze Teil ist nicht römisch, weil es steht ja auf der Ruine von was Ägyptischen, was auf der Ruine steht. Also je tiefer man voranschreitet, dachte ich mir, okay, jetzt wird's krass Meta. Und ab dem Punkt war auch dieses ganze Highlife für mich auch weg, aber das war auch quasi für mich Endgame. Ich muss dir sagen, was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, weil du hast ja am Anfang eher diesen Krimi-Plot, wo ist die Tochter von Zentius hin? Und als ich rausfinde, was mit seiner Tochter Zentilla ist, dachte ich mir so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, krass.
Ja, Da gehe ich mit. Also da habe ich auch wirklich an mir gezweifelt, weil ich dachte, das kann ja nicht. Wie habe ich das denn übersehen? Wie konntest du denn nicht die einzige Person, also wie hat, er hat es einfach geschafft, uns genau so zu gaslighten wie alle anderen, dass wir ihn gar nicht erst in Verdacht hatten. Und so den einzigen Anhaltspunkt, den wir hatten, war halt Galerius, der meinte, vertrau hier niemandem, der irgendwie an Macht interessiert ist. Mehr hatten wir ja nicht.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja so manche Verratsszenen in Spielen, wo ich mir denke, okay, das habe ich gewusst. Also eigentlich hätte die Person Verräterus heißen müssen, auf dem T-Shirt stehen müssen, ne? Aber ich finde es immer schön, wenn ich in Videospielen mal so aktiv, also wirklich so richtig hinters Licht geführt werde, womit ich nicht gerechnet habe. Und das ist ja natürlich immer schwieriger, je öfter man in Spielen verraten wird. Aber das hat mich schon gut sauer gemacht. Also.
Ja, mich auch.
Das sind irgendwie so drei Phasen, die man durchlebt, ne, in diesem Spiel. Erstens, du bist in dieser Welt, ne, und erkundest alles und hast Angst vor diesen goldenen Wesen, die früheren Leute waren, die vergoldet worden sind. Du probierst ein bisschen aus, dann hast du dieses Serious Business, dass du weißt, okay, ich weiß, worum es hier geht, ich muss euch alle rausbringen. Und dann dieses letzte große Finale, wo du dachtest, okay, jetzt steht hier alles auf dem Spiel und du bist ja auch nicht darauf vorbereitet, was passieren wird. Ganz, ganz toll.
Nee, da gehe ich mit. Das Lustige ist, damals, also ich habe dir ja gesagt, ich hatte Ending 2 als erstes. Das war halt aus Versehen. Ich habe in keiner Welt damit gerechnet, dass sie den anzündet auf einmal direkt vor meinen Augen. Also das waren halt auch solche Sachen. Ich dachte, okay, wir haben sie jetzt befreit, wir rennen mit ihr weg. Cool, das ist das Ende. Dass das Ende nochmal die Golden Rule ist, habe ich auch nicht kommen sehen. Und was du eben meintest mit Ruine auf Ruine auf Ruine. Der Moment, als ich verstanden habe, warum dieses Spiel The Forgotten City heißt, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Also, ich habe das nicht kommen sehen. Das war so ein heftiger Plot-Twist für mich, dass ich einfach nur froh bin, dass ich den erleben durfte.
Vor allem Ende 1, du musst Sentius erschießen, was halt geht, wenn du sowieso Soldat bist. Ich meine, diese Rollenspielentscheidungen, wer du jetzt im Hintergrund bist, das macht jetzt nicht so viel aus, sei denn, ob du eine Pistole hast oder nicht. Aber ihn zu erschießen, zumal er die Person ist, die diese Zeitschleife immer wieder auslösen muss, wo ich mich bei ihm immer gefragt habe, ja, du bist Gott an einem Tag und kannst es nicht verhindern, also dass die Zeitschleife erneut ausgelöst werden muss. Also ja, du besitzt 24 Stunden und irgendwie ist das ein lächerliches Leben. Und dafür, dass es dieses Ende gibt, dass man ihn halt ausschaltet, also dass man seine Wut bremsen muss und weiß, man kann diesen Konflikt nur auf einer Metaebene lösen, da muss man sich echt beherrschen. Ich finde es lustig, dass es diese vier Enden gibt. Wie gesagt, drei davon finde ich echt furchtbar. Und es ist ja so lustig, weil im Ende 4, wenn du mit Pluto, also auch, du hast ja die ägyptische Stadt, du hast die römische Stadt und auch der Todesgott unterscheidet, hat ja mehrere Namen und du musst dieses, das letzte, ich finde, weil ich es ja eben meinte, dieses Spiel hat eigentlich gar nicht viel mit Kämpfen zu tun, es geht ums Sprechen, es geht um Dialog, es geht um Diplomatie und dieses letzte Wortgefecht gegen den Tod, den Gott des Todes, um das hier alles aufzulösen, das kannst du ja auch verlieren. Das ist, Puh, da, ja, da habe ich geschwitzt.
Ja, also ich habe das damals First Try durchbekommen. Ich habe aber auch das gesamte Game lang nicht gelogen. Außer halt beim Assassinen, weil du halt keine Möglichkeit hattest sonst. Aber ich habe in keinem Gespräch mit irgendwem gelogen und ich habe es geschafft, ihn auszuargumentieren. Eine andere Person wiederum, die das Spiel gespielt hat, hat sogar ein Achievement dafür bekommen, für das, was er getan hat, weil er den Gott der Unterwelt bedroht hat mit der Krone von Proserpina. Also das fand ich auch heftig zu sehen.
Und das ist, glaube ich, dieser eine Exit, den du noch schaffen kannst, damit du nochmal einen neuen Tag bekommst, damit du nochmal mit ihm reden kannst. Aber ich hab das eben mal rausgesucht. Du musst in über, ich glaube, das sind über 10 Dialogzeilen, in denen du richtig liegen musst, indem du ihn quasi outplayst, weil es halt wirklich, es ist halt an sich keine Stadt, in der, also nur weil du Menschen dazu zwingst, ohne Sünde zu leben, werden sie nicht ein Schlupfloch finden, womit sie immer noch sündigen können. Also der Mensch bleibt weiterhin ein wirklich schwieriges Wesen. Und das fand ich angenehm, ne? Also, du kannst ja beispielsweise auch Spiele wie Fallout, das allererste, das kannst du mit einem Dialog beenden, du musst keinen Endkampf führen, aber es gibt so wenig Spiele, die du pazifistisch durchspielen kannst. Und das fand ich krass, dass ich den einfach outgeplayt habe. Nee, das fand ich cool.
Dass wir die Möglichkeit bekommen, weil normalerweise, wie du schon sagtest, ne, wir haben immer das Klischee, dieser Random besiegt den Gott. Und das hast du halt auch schon 40.000 Mal überall gesehen. Und da, also mit dem zu diskutieren, ist allein schon so ironisch in sich selbst, dass es so was Besonderes ist.
Ja, vor allem, ne, solange du nicht Kratos bist, wirst du keinen Gott töten können. Und auch das fände ich nicht sinnvoll. Aber dass man wirklich einfach, ne, weil er das Ganze ja inszeniert hat, ne, also ich dachte, ja, ich will ein Experiment schaffen, bei dem ich zeige, dass wenn Menschen mit dieser Regel, damit hast du halt ewigen Frieden. Und es ist halt eben kein ewiger Frieden. Und ich habe mich ja echt durch eine Dialogzeile nach der nächsten geklickt und mal gedacht, okay. Und dann plötzlich so, ja, du hast recht. Und ich dachte, okay, cool.
Oh. Hey, verstehe ich, ja. Vor allem den Druck dahinter.
Vor allem, das ist ja so lustig, ne, weil du bist ja in dieser antiken Ruine und die Musik plätschert vor sich hin. Du hast gefühlt die ganze Zeit Harfenklänge im Hintergrund, ne, und alles ist wunderschön. Und dann bist du plötzlich in seinem Palast, der es aussieht wie so ein Raumschiff. Und du so dachtest, okay, ich habe jetzt schon allein Ehrfurcht vor diesem Raum, ohne dass auch nur ein Wort gewechselt worden ist.
Ja, es war halt so ein, also auch ästhetischer Wechsel, der dort stattgefunden hat. Fand ich auch sehr krass, weil jemand, der das gespielt hat, meinte halt so, boah, sind das Aliens? Und ich so, nein, das sind keine Aliens, aber ich verstehe, wo es herkommt, weil es sieht halt, es ist auf einmal so futuristisch dort.
Nee, das ist wirklich, also, ne, das finde ich schön, weil, wie gesagt, das ist ein Spiel, das ist rein dialogisch, aber und es ist ein Indie-Spiel, das sagtest du auch schon, aber es ist manchmal beachtlich mit der wenigen Spielzeit, mit dem wenigen Aufwand, ne, weil Ubisoft hat weitaus mehr Ressourcen, Rockstar hat weitaus mehr Ressourcen, aber warum kriegst du dieses Spiel hin, dass du eine Erfahrung schaffst, wo du sagst, wow, das ist richtig krass, und es ist einfach eine Zusammenkunft von so vielen klugen Entscheidungen, ne, zumal diese ganzen Mini-Krimi-Fälle oder dass du, das ist dieses, wenn du diesen Selbstmörder oben auf dem Dach aufhältst, dass du quasi dann durch das Loch in den Palast reinspringen kannst.
Ja.
Es sind so viele clevere Sachen, wie ich diese Zeitschleife nutzen kann.
Auf jeden Fall.
Wow. Und das sind nur 10 Stunden, ne, also warum noch 200-Stunden-Spiele produzieren, aber gut, dann würden manche Leute sagen, würdest du Leute verstehen, die sagen, das Spiel ist denen zu kurz, das wäre denen den Preis nicht wert?
Nein. Also ich glaube, es gibt Games, wo ich das verstehen würde, aber bei The Forgotten City wird es dir sehr einfach gemacht, in kürzester Zeit wirklich im Geschehen zu sein. Also du hast nicht dieses stundenlange Worldbuilding, was es ja sehr, sehr oft braucht, sondern du bist einfach drin. Und dass wir dort als jemand aus der Gegenwart reinkommen, macht es, finde ich, noch mal verständlicher, weil wir wirklich, sowohl der Spieler als auch der Charakter, wirklich gleichermaßen verloren sind in dem Spiel selbst. Wir müssen wirklich alles erkunden, so wie aber auch unser Charakter, den wir ja spielen. Und das haben sie, finde ich, sehr, 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 sehr klug gelöst.
Ich finde vor allem, ne, du hast ja von Anfang an, ist deine Challenge klar, ne? Komm aus dieser Zeitschleife raus und du weißt, das wird überhaupt nicht einfach werden. Deswegen, das ist für mich immer in Zeitschleifenspielen, weiß ich von Anfang an, okay, das ist die größte Challenge und jetzt muss ich halt die nächsten Stunden damit zubringen, das zu. Und es wird auf keinen Fall einfach sein, weil das werde ich nicht beim ersten Run schaffen. Und sprechen wir gerne mal kurz über diesen Horrorpart, weil fandst du ihn unnötig? Ich habe dieses Schicksal verstanden. Ja, es weicht krass vom Ton des Spiels ab, finde ich.
Unnötig per se nicht, aber ich finde, er hätte nicht so lang sein müssen, wie er war. Also, wir sind ja eigentlich den kompletten Palast durchgegangen einmal. Und ich verstehe das schon, aber irgendwann war es ja wirklich nur so, okay, ich drehe mich jetzt um und ich bin wieder in dieser Situation. Und selbst wenn ich jetzt weiterlaufe, dann kommen mir wieder 4 Stück entgegen. Also, ich fand, das war einfach nur so 2-3 Räume zu lang. Aber vielleicht, es kann jetzt auch sein, dass ich es jetzt gut rede. Das stelle ich jetzt gar nicht in Frage. Aber vielleicht sollte das sein, damit wir wirklich die Grausamkeit sehen, die dort passiert ist, die Naevia produziert hat. Aber der hätte kürzer sein können. Ich finde aber, story-relevant ist er auf jeden Fall.
Das ist dieser eine Part, der irgendwie zeigt, Gameplay hätte es gar nicht so viel gebraucht. Ne? Also dieses Kämpfen. Also ja, gut, wenn es jetzt 2 Räume gewesen wären, dann hätte es, glaube ich, diesen Effekt nicht gehabt. Ne? Und ich glaube, beim ersten Mal, wenn man es spielt, denkt man so, okay, das ist krass. Und beim zweiten Mal ist es, glaube ich, ein Part, den man immer überspringen will, weil er dann logischerweise diesen Effekt nicht mehr hat. Finde es aber krass, dass sie den Part halt optional gemacht haben. Weil zumal du das ja gar nicht brauchst, um ans Ende zu kommen. Übelst brutal, muss ich sagen. Tatsächlich aber auch irgendwie verständlich. Aber das war so, ne, also was macht diese Situation mit wem? Und manche Leute nutzen sie halt aus, manche sind total unglücklich dadurch. Und du bist die Person, die halt allen irgendwie helfen muss. Wobei ich dieser Seele in diesem Palast wirklich nicht helfen konnte. Ist sie am Ende mit im Museum?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch, aber ich kann mich gerade.
Da fragst du mich gerade was, aber ja, ich glaube, die steht da rum.
Ich glaube, die steht da rum, ne? Also ich kann mich auch wirklich, weil in diesem Ende, wenn wir in diesem Museum sind und jedem eine High Five geben, den wir gerettet haben, und das fühlt sich einfach richtig cool an, weil ich meine, es gibt ein Spiel, Ape Exodus, da rettest du 300 deiner Leute und du fühlst dich für keinen wirklich verantwortlich. Und da rettest du halt 20 Personen und du kannst dich an jede einzelne erinnern und holst dir den High Five ab. Ich erinnere mich nicht, ich glaube doch, es ist nur ganz wenig. Ich glaube, wir reden mit ihr tatsächlich am allerwenigsten. Ja.
Aber ich meine auch, sie steht dort.
Wir haben ja alle gerettet, bis auf die eine Figur, die du aus dem 3D-Drucker geholt hast, ne? Die haben wir nicht gerettet. Ja. Und das ist, dass ich dachte mir die ganze Zeit, wenn ich mit ihm rede und er meinte, ah, ich habe dich so outgeplayed und ich bin der Beste und du wirst das nicht hinkriegen. Ich denke mir so, ich habe die Zeitschleife auf meiner Seite, ich werde irgendwas finden und die Strafe wird angemessen sein. Und ich dachte mir nachher so, wenn Pluto sagt, ich kümmere mich um ihn, mach dir keinen Kopf. Und ich denke, ja, das ist gerechtfertigt, das finde ich gut jetzt.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Vor allem, dass er halt wirklich auf Ewigkeit dort unten ist. Also wir haben ja gesehen, wie die Ruine aussah. Wir sind ja ganz am Anfang durch diese Stadt gelaufen. Und dass er jetzt einfach irgendwo dort chillt und nichts tun kann, aber alles mitbekommt, ist halt sehr schön.
Das finde ich.
Hat er verdient.
Ja, das finde ich auch. Nee, das finde ich so. Das finde ich echt gut. Also, ne, manche Enden fühlen sich irgendwie nicht befriedigend an. Oder manche Enden willst du erspielen, damit du endlich schnell den Abspann siehst, damit du es abschließen kannst. Manche Spiele spiele ich heute sogar gar nicht mehr durch. Das hat mich sehr gefreut, das durchzuspielen. Gibt es noch irgendeinen besonderen Moment, den du unbedingt teilen möchtest? Oder vielleicht irgendein ganz besonderes Gebäude, das es dir angetan hat? Irgendeinen Screenshot, den du dir quasi eigentlich auch immer in dein Zimmer hängen könntest?
Tatsächlich, also als Screenshot wäre es wirklich einfach die Stelle, wie wir das erste Mal aus dem Schrein rauskommen und uns diese Sonne so entgegenscheint. Weil wir haben ja 5 Sekunden vorher die Szene, wie alles dunkel ist und alles komplett runtergebrochen und zerstört. Und dann kommen wir dort in diese scheinende Welt, alles ist gut. Also wenn, dann wäre es dieser Screenshot, aber an Szenen eher eine Frage, würde ich sagen, weil es sich auf einen Charakter bezieht, der aber sehr relevant ist. Was ist deine Meinung zu Karen? Ist sie schuldig oder ist sie gut?
Wir hatten ja eben drüber gesprochen, ich habe mich noch nie so verraten gefühlt von einem Spiel und ich dachte mir, Karen ist noch so eins, das kommt noch oben drauf, nachdem man mit Sentius durch ist, ne? Und dann bei Karen zu wissen, dass, ich meine, sie ist ja auch nur eine Dienstbotin, ne? Sie ist ja nur dafür zuständig, die Leute rüberzubringen. Ich find's cool, dass wir am Ende noch mit ihr reden können. Ich glaube, wir hatten mehr Macht. Ich glaube, sie hatte nie die Macht, ihren Boss halt zu überreden, zu überzeugen. Die ist halt gewissermaßen auch nur eine Gefangene, aber halt auch so eine Beobachterin, ne? Ich finde das einen super interessanten Charakter.
Okay, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Standpunkt, aber ich persönlich finde, sie ist gut.
Also, würde ich auch sagen.
Sie hatte nie eine Wahl mit dem, was sie getan hat. Aber sie war es auch, die uns gesagt hat, ich bringe euch wieder nach Hause. Sie ist ja eigentlich dafür verantwortlich, uns wirklich dort runterzubringen und auch nicht mehr zurückzulassen. Aber sie hat uns ja wirklich proaktiv die Hilfe angeboten, zu sagen, und bist du bereit, nach Hause zu gehen? Und hat uns alles erklärt, obwohl sie es eigentlich gar nicht hätte dürfen von Pluto aus.
Siehst du, hat sie den Bereich, den sie noch hatte, die Macht, die sie noch hatte, genutzt? Nee, aber ich fand diesen Charakter immer sehr sympathisch. Aber ich muss trotzdem sagen, ne, so, okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
Nee, ich auch nicht. Nee. Das nicht. Aber sie ist trotzdem für mich persönlich einfach ein sehr, sehr gutherziger Charakter, sofern das halt ein Diener der Unterwelt sein kann.
Für eine Dienerin der Unterwelt bist du ein echt guter Charakter. Ja, das trifft sich ganz gut. Ich muss sagen, ne, so die, ja, ich meine, wir haben darüber gesprochen, ne, an Galerius kommt irgendwie gar nichts heran. Es sind trotzdem so viele sympathische Menschen. Es sind doch so viele abscheuliche Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wirtin denke oder gerade ne, an Malelolos oder an seine Frau eben. Bei mir kam schnell dieser Kipppunkt, wo ich dachte, ja, das sieht alles nach heile Welt aus, aber eigentlich diese Tapeten kannst du sehr, sehr schnell einreißen, dass es halt ultra düster wird. Und ich glaube, ich stimme dir zu, wenn man aus diesem Portal rauskommt, ne, und dann diese Musik hat und auf diese Stadt guckt oder wenn man oben, ganz oben auf der Spitze ist oder so und diesen Überblick hat, da lässt es sich schon ganz gut leben, aber dann auch immer, wenn diese goldene Regel gebrochen wird, dann hörst du diese düstere Stimme, ne, und dann, dann das ist auch so ein krasser Moment. Und ich denke mir halt jedes Mal, schaffe ich es rechtzeitig bis zum Portal, war.
Nee, kann ich nachvollziehen. Auch Was ich sehr, sehr heftig fand, ich habe ja dann das zweite Mal das gesamte Game eben bei einem Freund von mir geschaut, die erste Person, der ich es angedreht habe. Wenn du das erste Mal spielst, läufst du halt durch diese Ruinen durch und okay, da hocken halt irgendwie mal ein paar goldene Leute. Wenn du dann bei wem anders nochmal zuschaust oder es ein zweites Mal spielst und die Gesichter wiedererkennst, das trifft einen direkt nochmal, weil du weißt, also ich habe ja eine andere Realität gesehen, aber sie sind tot, sie leiden, aber sie sind ja wach. Also es ist so, das ist so grausam, dass man von Anfang an damit konfrontiert wird, was eigentlich unvermeidbar ist. Außer man überredet Pluto.
Unwissenheit ist eine Tugend, kann helfen. Ne? Und ich glaube, wenn man es nochmal spielt, ich glaube, mit diesem ganzen Ballast, was man schon längst weiß, also dass man quasi in einer Zeitschleife, innerhalb einer Zeitschleife ist, dass man diese Zeitschleife erneut durchspielen muss. Ist das ein Spiel, das du immer wieder spielen kannst, oder würdest du sagen, der erste Playthrough ist eigentlich der beste?
Ich glaube, der erste ist der beste. Ich schaue aber gerne dabei zu, weil ich auch die Reaktion dann einfach interessant finde, was eben die Person, die das gerade spielt, davon hält. Aber das, wenn man jetzt nicht aus irgendeinem Grund sein Gedächtnis verliert, wird es einen nie wieder so treffen wie beim ersten Mal. Ich glaube, wenn man es wieder spielt, ist The Forgotten City einfach eher so ein, ich gehe kurz nach Hause, ich brauche kurz eine Auszeit. Aber nicht ein, ich spiele die Story nochmal, weil ich kann ja nicht nochmal die ganzen Plot-Twists wieder erleben und wieder fühlen.
Nee, und dann ist natürlich, du hast gesagt, das beste Mittel ist dann entweder, also das erste Mal ist das Beste von einem selbst, oder man wohnt einem anderen ersten Mal bei, ne, einer anderen
Ja.
Person. Und deswegen, das ist eigentlich der Grund, warum du es so vielen Menschen empfehlen musst. Also erstens, um ihnen eine Freude zu bereiten, und zeitgleich dir ja auch eine Freude zu bereiten. Ja, meine Partnerin hat das tatsächlich auch versetzt gespielt, ne? Und es war total spannend, mit ihr dann zu diskutieren und so, welche Fragen stellst du denn gerade? Ich so, ja, ich weiß ja gar nicht, oh Gott, und wo ist sie denn? Und so, ich so, oh, schön, schön, schön. Ach
Nee, das
ja.
kann ich verstehen.
Ach nee, das ist 2021, mitten in der Pandemie, ne? Und es kamen so wenig Spiele raus. Und ehrlich gesagt, ich fand diese Zeit auch ein bisschen chilliger. Aktuell kommt alles raus. Aktuell kommt ein Spiel nach dem anderen raus. Damals war es so ruhig. Und das ist wirklich ein Spiel, was mir gut in Erinnerung geblieben ist. Und für eine andere Skyrim-Mod, die auch genauso bekannt ist wie Enderal, ich weiß nicht, ob du es kennst oder gespielt hast, ist tatsächlich kostenlos, solange du die Skyrim Special Edition auf dem PC besitzt, und ist quasi Skyrim mal 2, nur noch besser. Da finde ich es so schade, dass es davon kein Standalone-Game gibt. Und der Autor war tatsächlich bei mir hier auch mal im Podcast, und der meinte, das würden die sich nicht noch mal zutrauen. Ich finde es cool, dass gerade Modern Storyteller, dass sie sich das zugetraut haben, dass sie daraus noch mal ein Standalone-Spiel gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich verfolge die auch seitdem. Und ich hoffe einfach jeden Tag so, bitte, irgendwann muss doch mal was Neues kommen, weil ich vertraue sehr, sehr, sehr auf die. Wenn die zu dritt sowas hinkriegen, dann habe ich gar keinen Zweifel in der Zukunft, was deren Spieleentwicklung angeht.
Nee, also klar, Forgotten Cities 2 macht halt keinen Sinn, aber irgendwas
Eben.
Ähnliches, ne? Ich weiß nicht, wie viele von den Nachfolge-Live-Strange-Spielen hast du gespielt?
Alle. Außer Double Exposure.
Ausgerechnet das nicht. Ah, weil ich habe sehr viel Schlechtes drüber gehört. Das ist irgendwie, also, ne, Dontnod hat damit angefangen. Dann haben sie ja quasi Before the Storm ist von einem anderen Studio gemacht worden. Und ich muss sagen, Before the Storm ist fast schon einen Ticken stärker als Teil 1. Und dann hat quasi Dontnod später ja dann wieder Double Exposure gemacht. Und es wird sehr viel Schlechtes darüber gesprochen, weil diese Formel sich einfach totgelaufen hat. Und Life is Strange 2 steht ja auch noch mal komplett für sich selbst und ist auch noch mal anders. Ich muss sagen, Life is Strange 1 beziehungsweise Before the Storm bleibt für mich das beste Life is Strange-Spiel.
Okay, also für mich ist es Life is Strange 1 und danach True Colors. Das mochte ich auch sehr. Weil einfach der Aspekt mit, du hast jetzt nicht unbedingt eine Superkraft, aber du bist halt so heftig empathisch, dass du einfach wirklich dich dauerhaft entscheiden musst, bist du rational oder bist du verständnisvoll? Und das fand ich sehr cool, den Aspekt.
Würdest du auch jeder Person empfehlen, die quasi schon alles gesehen hat von Life is Strange, dass definitiv True Colors noch nachgeholt werden müsste, selbst wenn man schon so viel davon gesehen hat?
Boah. Ja und nein. Also, wenn man den Aspekt außer Acht lassen kann, dass das Spiel Life is Strange im Namen hat, ja. Wenn man sich ein Life is Strange erhofft, nein.
Es ist also was ganz anderes als Life is Strange. Also es hat eine andere Stärke, würdest du sagen?
Ja, ich glaube einfach, dass Life is Strange 1 hat ein sehr, sehr, sehr starkes Fundament gesetzt. Und jedes Game, was Life is Strange im Namen hat, da hat man die Erwartung, das ist ein Meisterwerk. Und das können manche Spiele, die halt sowohl emotional als auch storytechnisch in eine andere Richtung gehen, das können die überhaupt nicht erreichen. Und deshalb glaube ich auch, dass True Colors generell nicht so sehr im Hype war wie Life is Strange, weil es ist ein gutes Spiel. Aber es hat Life is Strange im Namen und ist nicht Life is Strange. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total, total spannend. Es gibt zum Beispiel bei Silent Hill, gibt es dieses schwarze Schaf namens Silent Hill Fear the Room. Und dieses Spiel ist überhaupt nicht Silent Hill, aber es hat eine Stärke, die diese ganzen anderen Teile nicht haben. Es ist super weird und auch super düster und super bizarre. Und diese Art von Bizarreheit, das haben andere Spiele. Und ich kann mir vorstellen, True Colors, selbst wenn es kein Life is Strange ist, also ne, nicht ein originales, hat es wieder, was du erzählt hast, mit dem Rationalen, dem Emotionalen. Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei Life is Strange, dieses ganze Übernatürliche, für mich hätte es die Zeitschleife gar nicht gebraucht, weil ich fand dieses einfach mit den Leuten reden und dieses soziale Verantwortliche. Und ich denke vor allem an Kate, ne, ich denke vor allem
Ja.
an Kate. Diese Folge, die beste meiner Meinung nach, die zweite, da hättest du all das gar nicht gebraucht, weil es eine rein menschliche Fähigkeit ist. Und wenn du zum Beispiel sagen würdest, True Colors lebt halt komplett ohne Fähigkeiten und es geht mehr um das soziale Miteinander, dann klingt es fast danach, als ob True Colors eigentlich genau das in das Zentrum setzt, was ich an Life is Strange am besten finde.
Es gibt eine Fähigkeit, ja, aber das ist die Empathie.
Aha.
Also, es ist so, dass die Protagonistin Alex einfach alles, was Menschen fühlen, als Aura sieht und selbst zehnmal fühlt. Also sie kann die Emotionen wirklich adaptieren und sie kann sie sehen durch die Aura eben. Und folglich kannst du dann in manchen Gesprächen, auch in sehr, sehr, sehr wichtigen Gesprächen, anhand der Emotionen deines Gegenübers eine bessere Antwort wählen und musst halt entscheiden, bist du rational oder bist du empathisch? Und wie gehst du auf die Person ein? Also es ist wirklich einfach sehr viele Dialoge, sehr viele Gespräche. Mit dem Aspekt, du siehst immer, was dein Gegenüber fühlt. Und das fand ich sehr, sehr cool.
Vor allem auch vielleicht, dass du Dinge siehst, die Person ja eigentlich verbergen will, ne?
Ja, eben. Und das wird dort auch wichtig, ja.
Unwissenheit ist eine Tugend, zu viel Wissen tut manchmal weh. Gerade bei Zeitschleifen denke ich mir das ganz oft. Das denke ich mir vor allem bei Life is Strange 1, wenn du halt alles weißt in Life is Strange, ne? Das wäre jetzt fast der Spoiler in einem Spoilerbereich, aber ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede. Zu wissen, dass eigentlich in Life is Strange man am Ende nur eine Entscheidung treffen muss, die eigentlich die erste gewesen ist. Das ist hart, das ist hart. Ich gehe mal davon aus,
Ja.
du hast dich ähnlich wie ich entschieden.
Das weiß ich nicht. Wie hast du dich denn entschieden?
Hast du dich für das Traurige oder das Egoistische entschieden in Life is Strange?
Ich habe mich für das Wohl der Allgemeinheit
Sie hat sich
entschieden.
für das Traurige
Ich sag's mal
entschieden.
so.
Okay, nee, finde ich gut. Aber das muss ich sagen, gerade auch bei Dialogen in Forgotten City oder gerade bei Entscheidungen in Life is Strange oder gerade bei solchen Storyspielen. Es ist eine Kunst für sich, wenn die einen Moment kreieren, wo du erstmal den Controller weglegen musst und dann sagen musst, okay, ich muss nachdenken, ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt entscheide. Und dann nach den 5 Minuten denkst du dir so, nee, ich muss nochmal von vorne anfangen, ich habe immer noch keine Ahnung. Und das war, glaube ich, da wäre sogar, glaube ich, mein Bildschirm langsam ausgegangen, weil da habe ich ganz lange für gebraucht. Und das ist was Life is Strange geschafft hat. Und bei Forgotten City war es bei mir jetzt immer so, mit all diesen Informationen, was soll ich noch tun? Gibt es noch einen Ausweg? Kann ich alle retten? Und dann zu wissen, es gibt einen Ausweg. Du musst halt echt eifrig dafür sein. Und dann kriegst du diese Szene, in dem du mit im Museum bist und alle Leute dir noch mal applaudieren. Obwohl es nur virtuelle
Ja.
Menschen waren, das war gut, das hat gut getan, doch.
Ja, nein, das kann ich komplett sehen. Also, du hast ja, wie gesagt, in The Forgotten City wirklich Plot Twist im Plot Twist im Plot Twist. Aber dass du am Ende nochmal den Plot Twist hast, dass du alle gerettet hast und nicht nur die, die du kanntest, sondern wirklich alle, das war ja nochmal so eine Sache, die einfach wirklich für mich persönlich eine mentale Schelle war. Wie sie dort unten stehen und dir applaudieren und dir einfach nur dankbar sind. Das fand ich sehr cool,
Kennst du
dass sie das mit eingebaut haben.
Vajana?
Nein.
In Vajana gibt es einen Halbgott, der wird von The Rock gesprochen und der hat immer diesen Satz, wenn jemand irgendwas sagt oder ihn lobt oder so, dann sagt er immer voll gerne. Und ich dachte, als ich oben auf auf diesem Podest stand und die Treppe runtergeguckt habe und mir alle applaudiert haben, dachte ich mir so, voll gerne. Nee, das ist auch so ein Spiel, ist man irgendwie auch traurig, wenn es vorbei ist, ne? Aber du sagtest es ja schon, weil man kennt jetzt auch schon alles, DLCs würden keinen Sinn machen, zweiter Teil würde keinen Sinn machen. Das Einzige, was man machen kann, ist sich selbst zu resetten, indem man es jemand anderen zeigt. Und deswegen, ich glaube, das ist dasjenige, was du wahrscheinlich auch sagen würdest, es müssen noch mehr Leute Forgotten City spielen.
Ja, auf jeden Fall. Das war letztens im Sale, da habe ich das bei meiner Community auf dem Discord gepostet. Ich weiß auch, dass eine Person es sich geholt hat. Ich weiß nicht, wie viele es getan haben, ohne es zu sagen. Aber The Forgotten City ist ein allgegenwärtiges Thema bei mir. Also ich liege damit wirklich jedem in den Ohren, dass sie das einfach mal versuchen sollen.
Genauso wie ich. Wenn ich nicht irgendwie wieder jemandem Farlorn Sales empfehle, aber das habe ich bei dir, glaube ich, schon in der Zelda-Folge getan. Also das bricht dann auch immer wieder aus mir raus. Ihr, die ihr gerade mit uns zuhört, das sind die Leute, die Forgotten City kennen oder die es jetzt bis 4 Uhr morgens gespielt haben und gerade noch immer zuhören. Eure Mission ist ja quasi uns zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Vielleicht mögt ihr Galerius nicht, vielleicht mögt ihr noch wen anders, vielleicht ist noch wer anders cooler. Aber eure Aufgabe ist es, genauso wie bei uns beiden, dass ihr das noch ganz vielen Menschen nahelegt und das permanent den Leuten sagt, pack die Mainstream-Spiele mal kurz weg, sondern spiel einfach mal Forgotten City und voll gerne später. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Verbreitet die Kunde, spielt The Forgotten City.
Gerade bei Storyspielen würde es mich bei dir noch interessieren. Du hattest gesagt, Final Fantasy ist bei dir definitiv auf Platz 1, Final Fantasy ist auch wieder auf Platz 2 und Forgotten City ist auf der 3. Dann wäre meine Frage.
Mit Life is Strange.
Mit Life is Strange. Es ist sogar eine Doppelplatzierung. Okay. Das heißt, der nächste wäre dann damit Platz 5. Was haben persönlich für dich die Final Fantasy Teile, die noch über Forgotten City sind, noch zusätzlich für dich gemacht? Warum die da drüber sind?
Okay. Also, mein Platz 1 ist Final Fantasy 10. Und ich habe das damals in einer Zeit gespielt, in der es meine einzige Fluchtmöglichkeit war, um irgendwie aus der Realität rauszukommen. Und dieses Spiel hat für mich einfach sehr, 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 sehr viel verändert. In einem sehr, sehr argen Ausmaß auch. Wodurch ich sage, es wird mein Lebtag nie wieder irgendein Game Final Fantasy X übertreffen können. Wobei Platz 2 wirklich kurz davor war, bin ich ehrlich. Aber also da war es wirklich einfach nur die Umgebung und wann ich es gespielt habe. Wobei ich auch die Story, also ich heule heute immer noch beim Ende, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Das passiert mir jedes Mal. Ich, wie ein Schlosshund bin ich am Weinen, obwohl ich genau weiß, was dort passiert. Ich kann es mitsprechen und trotzdem ist Abbruch bei mir. Und Platz 2, da werden sich jetzt die Leute, die das nie weitergespielt haben, die werden sich wundern, wovon ich rede, aber Final Fantasy 14. Aber nicht A Realm Reborn und nicht Heavensward und nicht Stormblood, sondern wirklich einfach nur Endwalker. Also diese gesamte Geschichte, diese gut 500, 600, 700 Stunden bis zu Endwalker zu spielen und dann Endwalker zu spielen, das nimmt einen wirklich emotional auseinander. Also das schlägt so tief im Herzen ein, dass man Endwalker danach nicht mehr vergessen kann. Und es ist ein MMO, ich habe es mit meinen Freunden gespielt und folglich ist halt jede Erinnerung an Final Fantasy XIV verbunden mit meinen Freunden, mit den Abenden, wie wir da gesessen haben, wie wir gelacht haben, wie wir zusammen geweint haben. Und da ist es auch wirklich wieder die Umgebung.
Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Womit mir nur noch eine Frage bleibt, weil es ja gerade auch überall in aller Fachpresse erwähnt wird. Wir sind ja in einem Jahr, in dem wirklich alles Mögliche erscheint. Und das ist noch nicht mal das Jahr, in dem GTA 6 erscheint. Das kommt dann danach. Aber dir wird der Begriff Clair Obscur Expedition 33 wahrscheinlich ein Begriff sein. Das beste Final Fantasy, das nicht aus Japan stammt, wenn man den Leuten glauben darf. Wie sieht's mit euch beiden denn aus?
Ich habe es angefangen und wirklich nur aus Zeitgründen nicht weitergespielt, aber von dem, was ich bisher kenne, ist es ein Meisterwerk. Und es würde mich nicht wundern, wenn das wirklich auch in die Top 3 kommt. Und dann würden halt Forgotten City und Life is Strange 1 runtergeschoben werden.
Oh,
aber, weil
oh.
10 und 14 ist für mich nicht mehr errüttelbar. Aber es würde mich nicht wundern, weil mein Bruder hat es gespielt und wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack bei solchen Sachen und sind ähnlich emotional angreifbar. Und der lebt für dieses Spiel. Das hat für ihn Persona 5 übertroffen. Also
oha, oha, da kommen jetzt gerade die Superlative. Alle rausgeschossen. Ja, ne?
Ich kann mich jetzt nicht äußern. Ich hab's nicht gespielt bisher. Ich hab nur den Anfang, also ich hab so 2 Stunden gespielt, aber ich bin halt nicht durch. Ich hab gefühlt nichts gesehen. Und deshalb, da ist das Urteil noch schwierig. Wenn es wirklich so gut ist, wie mir das auch verkauft wurde von meinem Bruder, dann würde es mich nicht wundern, wenn das sehr weit oben bei mir ist. Aber ich kann mich noch nicht dazu äußern, aus wirklich einfach nur Zeitgründen.
Das ist es nämlich tatsächlich bei mir, falls mich meine Community wieder fragen sollte. Jetzt hat man dir im Community-Call schon erzählt, also jeder hat es dir erzählt und Saschas Bruder hat es dir auch erzählt. Jetzt spiel das gefälligst. Es ist wirklich eine Zeitfrage. Ich möchte diesem Spiel seinen Tribut zollen und das einfach so nach der Reihe ganz schnell durchzuspielen, damit ich mitreden kann. Das wäre dem nicht gerecht und das möchte ich wie einen französischen Wein genießen. Und deswegen werde ich das dann in meinem Urlaub tun. Aber interessant, dass du, dass das bei dir auch auf dem Zettel steht. Ach ja, nee, fantastisch. Es war mir eine wohlige Umarmung, mit dir über Forgotten City gesprochen zu haben. Es war mir eine wohlige Umarmung, euch das noch mal näher gebracht zu haben. Und wenn euch das genauso wie uns beide verzaubert, dann gern geschehen von uns beiden. Ich freue mich auf weitere Podcasts mit dir. Sascha, komm bitte unbedingt wieder. Danke, dass du heute hier warst.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte, vor allem bei The Forgotten City. Danke, dass ich das sein durfte.
Da kam Ihre Nachricht sehr schnell. Darüber müssen wir reden, Michael. Ja. Und das haben wir das damit stimmt. getan. Es würde mich freuen, mit dir noch über weitere Story-Spiele zu sprechen. Ich glaube, da haben wir einen Riesenzettel an Sachen, die wir machen können. Aber fürs Erste, Leute, wenn ihr das auf YouTube gehört habt mit unseren sympathischen Gesichtern, unseren sympathischen Stimmen und heute einem Gast da, nämlich Sentius in Gold aus dem 3D-Drucker, er war heute auch dabei. Böse Grüße gehen an dich raus. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, könnt ihr das natürlich auch auf Steady gehört haben, nur mit unseren Stimmen. Wenn ihr am Bonus-Content interessiert seid, meine Deep Dives, meine Reportagen, meine ExpertInnen-Gesprächen, dann schaut auf Steady vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, ab 5 Euro Minimum im Monat geht's los. Ich spreche immer schneller, wenn ich diesen Part sage, aber in diesem Sinne, enlive das Leben und embrace das Chaos. Haut rein. Ciao.
Tschüss.